Deutschlandfunk Kultur. Vollbild mit Patrick Wilinski.
Maja, ich warne dich. So, komm jetzt runter.
Stop, ich werde keine Idee. Hier ist Wim. Smarties, na, kusst du die Pläne auf Lizetto.
Und dann bist du jetzt fertig.
Ja, ist die kleine Raya ein Systemsprengerkind oder doch ein Dämon aus der Hölle? So eindeutig ist die Antwort nicht im Spielfilm Pelikanblut, über den wir gleich mit der Regisseurin Katrin Gebbe sprechen werden. Wir beginnen die Sendung aber mit Barcelona, der aktuellen Single der vierköpfigen rein weiblichen Indie-Rock-Band The Big Moon. Geduldig und analytisch ist die Pferdetrainerin Wiebke, wenn es um ihre Kunden geht.
Entspann dich, wenn du ans Hindernis kommst.
Ja? Ich bin entspannt.
Ja, nicht ganz. Top Gun spürt deine Unsicherheit. Das überträgt sich sofort.
Aber privat gerät sie an ihre Grenzen, als ihre zweite Tochter adoptiert wird. Raya kommt aus Bulgarien und ist zunächst lieb, etwas verschüchtert vielleicht, aber irgendwie normal. Doch dann überkommen die Kleine immer wieder Wutausbrüche und unheimliche Panikattacken, die nachts die ganze Familie in Angst versetzen. In ihrem zweiten Spielfilm Pelikanblut erzählt Regisseurin Katrin Gebbe mit Mitteln des Horrorfilms von der Angst vorm eigenen Kind und einer Familie, die gleich mehrere Traumata überwinden muss. Als ich die Regisseurin zum Interview traf, wollte ich zunächst von ihr wissen, was denn der Ursprung für ihren Film war.
Also bei Tore Tanz war das auch schon so, da habe ich mich mit dem Guten und dem Bösen ein bisschen beschäftigt und fand das sehr interessant, die Frage, Menschen, die vielleicht später Täter werden, Psychopathen sind, werden. Das hat mich interessiert, wie ist denn dann so jemand als Kind und wird man damit geboren, bekommt man das, kann das wieder weggehen? Das hat mich interessiert und habe dann viel recherchiert und auch wahre Fälle recherchiert. Und dann aber im Zuge der Drehbucharbeit habe ich immer mehr gemerkt, dass ich wahnsinnig interessant fand, die Rolle der Mutter. Also was ist, wenn man, das ist ja eben, als Kind ist man irgendwie nicht in der Verantwortung, aber wenn jemand Verantwortung eben für ein Kind hat und möchte, dass es gut aufwächst und wenn man selber ein emotionales Band haben möchte zu einem Kind und das nicht passiert und was man da tun kann oder wie weit da überhaupt diese Liebe gehen kann, das fand ich dann super spannend. Und so kam es eben auch, dass dann die Hauptfigur, die dann später von Nina Hoss jetzt verkörpert wurde, dass die dann zentral wurde in der Geschichte.
Wiebke heißt sie, sie hat eine Farm, sie führt ja so Desensibilisierungstrainings mit Polizeipferden durch. Ein sehr interessanter Beruf, auch ein sehr interessantes Setting, weil sie wohnt ja auch auf einer Farm. Wie haben Sie denn dieses Setting entwickelt? Ist ja erstmal ungewöhnlich für einen deutschen Film.
Ja, also das kam tatsächlich, also ich habe von WG-Freunden, da lag so ein Buch über Natural Horsemanship rum und ich fand das total interessant, diesen Ansatz zu gucken, da ist ein Pferd, das verhält sich vielleicht komisch zum Beispiel, aber nicht zu sagen, das Pferd ist krank, sondern das hat eine Geschichte und wahrscheinlich sind es die Menschen dahinter, die das Pferd so geprägt haben und dass man eben viel mehr Empathie dafür hat und ich dachte, das passt ganz gut zu dieser Figur von Wiebke, die sich eben auch ganz anders auf dieses Kind später einlässt und ein ganz eigenen Weg der Therapie versucht und das mit den Polizeipferden, das kam eigentlich irgendwann, ich dachte, ich brauche noch irgendwas, sowas wie den Staat und ich wollte nicht nur so Ämter und Ärzte zeigen, also es gibt auch Ärzte und ich wollte auch die Gesellschaft irgendwie darstellen, aber ich fand das größte Spannungsfeld war eigentlich, wenn direkt auf ihrer Farm, wo sie eigentlich mit Herzblut dieses Natural Horsemanship macht, wenn sie also um Geld zu verdienen, so ist es ja im Leben, dann auch noch die andere Seite bedienen muss und da sind eben dann die Pferde der Reiterstaffel und die brauchen eben, und das fand ich auch ganz interessant, die werden genormt, aber durch eine gewisse Art auch von Zwang. Also die werden immer wieder in die gleichen Situationen gebracht, die sehr gefährlich sein können oder in deren Augen, ne, immer durchs Feuer laufen und so weiter, so lange, bis sie keine Angst mehr spüren. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von dem Mädchen, das sie bei sich aufnimmt, denn dieses Kind empfindet gar keine Emotionen mehr und auch keine Angst, auch keine Liebe. Und das dachte ich, das ist irgendwie ganz interessant.
Wiebke ist ja Adoptivmutter, sie hat schon ein Kind. Am Anfang des Films fährt sie nach Bulgarien, um Raya zu adoptieren, ihr zweites Kind. Und da fährt sie in einem Taxi hin zur Adoption. Und der Taxifahrer lacht sie ein wenig aus, als er hört, dass sie in Bulgarien adoptieren muss, weil sie eben alleinerziehende Mutter ist und das in Deutschland ja verboten sein. Warum war es Ihnen wichtig, Wiebke, also Ihre Hauptfigur, gerade als alleinerziehende Adoptivmutter zu zeichnen?
Na, ich hatte das Gefühl, also ich habe es am Anfang tatsächlich anders geschrieben. Also die erste Fassung war, da hatte sie noch einen Ehemann und dann ging die Beziehung irgendwann kaputt. Und ich hatte aber das Gefühl, ich komme ihr näher oder diesem Weg, den sie schließlich geht, wenn sie eigentlich eine Einzelgängerin ist und wenn sie eigentlich vielleicht auch, also Beziehungsstörung klingt jetzt so krass, aber wenn sie da auch nicht so angekommen ist, also dass sie auch immer irgendwie eine Problematik mit sich trägt, die wird auch gar nicht genau besprochen in dem Film, aber man spürt die ganze Zeit, dass das vielleicht auch der Ursprung ist für diese Kraft, die sie später aufbringt, also dass sie eigentlich auch sich selbst ein bisschen rettet.
Raya wird ja für sie zum Problem, sie hat Gewaltausbrüche, man merkt, es ist ein traumatisiertes Kind, das Umfeld beginnt dann drunter zu leiden. Wiebke motiviert das eher, das scheint so eine Frau zu sein, die mit wachsenden Aufgaben neue Kräfte entwickelt. Was war der Prozess, den Sie aber erzählen wollten? Ich hatte das Gefühl, dass es auch so einer gewissen Entfremdung ist. Erstmal als Mutter braucht man ja eben den Weg der Bekanntschaft zu den Kindern, man liebt sie Kinder, aber hier hatte ich das Gefühl, der Weg zu Raya führt über so eine gewisse Entfremdung.
Ja. Ja, das ist interessant. Ich hatte aber auch das Gefühl, man versucht so etwas zu begreifen oder man versucht das so durch den Kopf, ne, erstmal zu verstehen, was bewegt so ein Kind, wie kann man sich so einem Kind nähern. Dann kommt es ja auch diesen Aspekt der Neurologie, Psychologie, da geht es ja auch zu Ärzten. Und aber all das funktioniert nicht über Kopf und die ganz normalen Sachen, wie verhalte ich mich mit meinem normalen Kind oder so, funktioniert auch nicht. Und das heißt, am Ende muss sie dann einen ganz anderen Weg gehen, der geht eher von innen, also aus so einer Urkraft kommt er dann. Also da will ich natürlich jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber sie gräbt ganz woanders und ich glaube, das ist ein Weg, den sie auch vorher nicht ahnte, dass sie den irgendwann beschreiten würde. Aber das ist, fand ich eben interessant, dass sie von Kopf und Herzen nochmal einen ganz anderen Weg am Ende gehen kann. Also etwas, das nicht vorgeschrieben ist und wo sie auch dann an einen ganz anderen Ort am Ende hinkommt sozusagen.
Spannend ist ja auch, wenn man nochmal Tore Tanz, ihren Debütfilm, dazustellt, ist, dass es letztendlich zwei Bilder von Familien sind, wo quasi die Idee der Familie, nämlich etwas, das heimlich ist, dass man sich wohlfühlt, ins Unheimliche schlägt. In dem Fall ist es wieder so extrem. Weil, trauen Sie dem Familienkonstrukt nicht? Oder anders gefragt, warum eignet es sich so gut, Geschichten aus quasi einer unheimlichen Familienkonstellation herauszuerzählen?
Also ich habe eine ganz tolle Familie, deswegen, da denkt man natürlich gleich, was ist bei der zu Hause los. Aber es ist eher die Möglichkeit, weil wir haben alle so ein Bild von Familie oder ein Bild von einer Norm. Und ich fand immer schon interessant, Außenseiter zu porträtieren oder zu gucken, wo kommt man an Grenzen. Und ich finde, dafür eignet sich einfach eine Familie ganz fantastisch. Und in beiden Familien ist es aber auch so, dass eigentlich eine fremde Person dazu kommt. Also Toro kam in die Familie, in diesen Kleingartenverein. Und jetzt ist es ein Mädchen, das eben aus Bulgarien kommt, um auch ein Teil der Familie zu werden. Und beide funktionieren eigentlich als Katalysatoren. Also die verändern die ganzen Gefüge in der Familie und verändern auch das, was man von den Charakterzügen, von den Figuren plötzlich zu spüren bekommt. Also man sieht jede Figur plötzlich mit anderen Augen und kriegt andere Wahrheiten über sie heraus. Dafür fand ich das einfach ideal.
Pelikanblut ist auch geprägt von einem sehr konkreten visuellen Stil. Also er ist zunächst natürlich, ist da die Weite, diese Idee der Farm, darüber haben wir ja schon gesprochen. Andererseits ist es recht düster häufig. Der Film spielt, obwohl es auf einer Farm durchaus das Zuhause ist, spielt häufig in Innenräumen, die wieder dunkel sind, viel Gegenlicht durch die Scheiben. Das bekommt natürlich etwas Unheimliches. Können Sie vielleicht erklären, was Ihnen als Stil vorschwebte, wie Sie den erarbeitet haben?
Ja, wir fanden es interessant, erstmal den Zuschauer in so einer gemütlichen Normalität abzuholen oder da einzubetten. Und so wie Wiebke auch, die denkt erstmal, bei mir ist alles in Ordnung und ich kriege das alles hin. Und dann plötzlich fängt sie an, also es ist wie so ein Prozess, wo man sich so eigenkokoniert, sich immer mehr von der Außenwelt abzuschotten, beziehungsweise die Außenwelt wendet sich auch ein bisschen ab, weil das, was sie macht, provoziert auch. Und so kam es, oder das hat auch konkrete Anlässe in dem Film, dass sie auch anfangen muss, ihr Haus umzubauen, sozusagen kindersicher zu machen. Möchte dann auch nicht, dass was alles sehr transparent ist. Wir hatten ein Hauptgebäude, wo ganz viele große Fenster drin waren. Und das ist auch toll. Erst wollte sie eben diese Weite und Durchlässigkeit. Man kann sich genau vorstellen, man denkt dann, ach genau, hier muss mein Haus sein. Ich muss immer die Prärie sehen. Und am Ende ist es aber so, dass dann alle auch reinschauen können. Und dann fängt sie an, sich abzuschotten und diesen Blick zu vermeiden. Und man sieht richtig, dass sie in so einer Phase der Metamorphose eigentlich kommt. Also dafür sollte das stehen. Und natürlich gehen wir auch im Genre ein bisschen dann einen besonderen Weg. Also es fängt eigentlich an als, sag ich mal, fast normales Drama im sehr beschwingten Sinne noch und wird dann immer mehr zum düsteren, sag ich mal, Mystery Thriller, also mit Horrorelementen vielleicht sogar. Aber es wird nie ein Horrorfilm, sondern mir war immer wichtig, dass man ernsthaft bleibt und auch immer diesen Bezug zur Realität nicht verliert, weil das ist eine Gefahr, die ganz real ist. Also die Mütter, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich habe wirklich, also bei diesen extremen Fällen, ich habe manchmal wirklich einfach Todesangst vor diesem Kind oder dass dieses Kind uns wirklich was antun könnte. Und das finde ich natürlich, es gibt ja kein besseres Genre als eigentlich dieses dann, um das zu zeigen. Und es ist auch interessant, weil man dadurch nochmal ein anderes Publikum hoffentlich erreicht und dann aber plötzlich nochmal ganz differenzierte Themen öffnen kann, auch für so eine Zuschauerschaft. Also fand ich, da eignete sich das jetzt einfach.
Es ist ja auch sehr interessant, die Schicht der Mythen, der Legenden, der Esoterik vielleicht sogar, die sich auch sehr stark vor allem im zweiten Film, zweiten Teil des Films so mal breit machen. Wie sehr recherchiert man das oder lässt man das kommen? Also liest man dann, keine Ahnung, bulgarische Waldmythen, ich weiß es nicht, ja. Ich übertreibe jetzt, oder kommt das dann eher so aus der Geschichte heraus, ich brauche noch das und jenes?
Also tatsächlich, ich habe so einen Kurzfilm gemacht für Field Guide to Evil. Das ist ein Spielfilm, der quasi aus vielen Kurzfilmen besteht. Und da war eigentlich die Aufgabe, einen Kurzfilm zu machen über eine deutsche Folkloregeschichte. Und im Zuge dessen habe ich wahnsinnig viel Mythen gelesen und Sagen und aber auch international geguckt, was gibt es eigentlich für Ursprungsgeschichten, die wir vielleicht auch nicht so genau kennen. Das habe ich zum einen gemacht, also ich kann wirklich sagen, ich habe fast alles gelesen, glaube ich, weil mich das wirklich auch dann irgendwann wahnsinnig interessiert hat. Und dann habe ich aber angefangen, wirklich Menschen auch anzusprechen. Also es war mir, oder ist mir immer ein ganz wichtiger Teil, weil ich finde, also Bücher lesen ist das eine, aber einem Menschen zu begegnen, da sieht man immer noch mal ganz andere und vor allen Dingen meistens überraschende Aspekte und kann sowas gar nicht schreiben. Also ich finde auch in der Arbeit mit Schauspielern oder anderen Bereichen, alleine kann man einfach keine komplexen Filme machen. Also ich finde, es alles wirkt immer authentischer und echter und interessanter, wenn man mit den wirklichen Menschen dann auch zu tun hat. Und da habe ich auch keine Angst vor. Ich finde das eher super, dass man immer so eine kleine Eintrittskarte hat in so ein anderes Leben und immer sagen kann, oh, ich mache einen Film. Und dann gibt es immer Menschen, die aufgeschlossen sind und sich öffnen. Und das ist natürlich ein Geschenk auch.
Regisseurin Katrin Gebbe über ihren zweiten Spielfilm Pelikanblut mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Zu sehen ist das Werk ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Baustelle, so der deutsche Bandname dieser italienischen Band. Panico hieß der Song, sehr stark angelehnt an Nancy Sinatras These Boots Are Made for Walking im Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen zu unserem Update aus der Filmbranche. Diesmal hat sich Christian Berndt mit prominenten Corona-Leugnern auseinandergesetzt. Die Liste der Filmstars, die sich seltsamen Verschwörungsmythen hingeben, wird immer länger. Wirkung und Star-Appeal werden so zu einer recht unguten Mischung. Außerdem blickt er auf den heute stattfindenden bundesweiten Dokumentarfilmtag Let's Dog.
Straßenhunde in Moskau. Der Dokumentarfilm Space Dogs folgt ihnen auf Augenhöhe. Realistisch, brutal und anrührend taucht der Film ein ins Sozialleben der Hunde, aus deren Sicht man den Moskauer Alltag erlebt. Der erstaunliche Film läuft heute auf dem Let's Dog, dem ersten deutschen Dokumentarfilmtag. Über 80 Kinos und alternative Abspielorte sind mit dabei, vom ältesten Autokino Ostdeutschlands in Zempo bis hin zum Kölner Radstadion, wo Space Dogs läuft.
Und zwar mit freiem Eintritt und expliziter Einladung von Hunden und Hundebesitzern, die gemeinsam an diesem Ort den Film gucken sollen.
Sagt Eva Rink, die Leiterin von Let's Dog. Initiiert wurde das Projekt vom Interessenverband der deutschen Dokumentarfilmschaffenden. Die Co-Vorsitzende Susanne Binninger.
Wir wollten mit dieser Kampagne den Kinodokumentarfilm feiern. Und dieses Datum, der 19.09., ist nicht zufällig gewählt, denn an diesem Tag wird die AG Doc 40 Jahre alt.
Trotz gewachsener Präsenz im Kino führt der Dokumentarfilm immer noch ein Nischendasein auf der Leinwand. Doch auf Festivals laufen Dokumentarfilme gut und dort wird ein junges Publikum erreicht. Auch deshalb war es den Initiatorinnen wichtig, Let's Dog trotz Pandemie nicht online, sondern öffentlich und in Anwesenheit von Filmteams zu präsentieren.
Es geht darum, wieder zusammenzukommen, vor Ort, in den Kinos, gemeinsam zu debattieren.
Die Kinos entscheiden selbst über ihr Programm.
Und auch das ist vielleicht nochmal auch ein Effekt der aktuellen Situation. Viele Kinos haben sich regional orientiert, wollten auch ganz bewusst offensichtlich Filme aus ihrer Region zeigen, mit Filmemachern und Filmemacherinnen aus der Region.
Alle teilnehmenden Spielstätten findet man auf der Website von Let's Talk.
Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen.
Christopher Nolans Tenet läuft inzwischen weltweit. Auf den Science-Fiction-Thriller hat die gesamte Filmbranche große Hoffnungen gesetzt, er soll den Kinoneustart einleiten. Aber in den USA bleibt das Publikum weg. Hierzulande sieht es anders aus, meint der Geschäftsführer der Kinokette Cinemax, Frank Thomsen.
Tenet war in Deutschland ein echter Erfolg. Er hat gestern nach 3 Wochen den millionsten Besucher im Kino begrüßt. Und wir hatten, als wir Ende letzten Jahres unsere Erwartungen für dieses Jahr definiert haben, sind wir davon ausgegangen, dass dieser Film 1,2 Millionen Besucher in die deutschen Kinos bewegt. Und die wird er jetzt übertreffen.
Tenet zieht in ganz Europa Publikum an. Trotzdem hat Hollywood die Filmstarts der großen Blockbuster verschoben. Aber Thomsen ist optimistisch.
Wir haben Mitte Oktober mit Tod auf dem Nil oder auch mit dem Familienfilm Jim Knopf und die Wilde 13 auch 2 Filme, die Potenzial für deutlich mehr als 1 Million Besucher haben. Und am 12. November startet nach heutiger Erkenntnis James Bond, der mindestens mal 6,5-7 Millionen Besucher in die deutschen Kinos bewegt. Insofern kommen auch weitere Filme, auf die man aufbauen kann.
Der europäische Erfolg von Filmen wie Tenet, meint Thomsen, werde die Hollywood-Studios motivieren, wieder Blockbuster herauszubringen. So könnte Tenet doch noch zum erhofften Zugpferd werden.
Wir lassen uns das!
Der Verschwörungstheoretiker Bodo Schiffmann agitiert gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Seine Videos werden unter anderem von Til Schweiger geteilt. In Hollywood verbreiten Schauspieler wie Woody Harrelson Verschwörungstheorien über Corona. Äußerungen von Prominenten entfalten Wirkung.
Es gibt in der Psychologie auch das recht gut untersuchte Phänomen, dass immer dann, wenn wir jetzt keine Lust oder keine Zeit haben oder es uns auch zu komplex ist, um Sachen vom Inhalt her zu verstehen, dass wir uns dann auf andere Merkmale zu verlassen, zum Beispiel, wie sympathisch ist denn die Person, die uns gerade was erzählt.
Meint Marius Raab, der an der Uni Bamberg zu Verschwörungstheorien forscht. Verschwörungstheorien müssen aber nicht per se schlecht sein.
Der Mechanismus, dass Menschen versuchen aufzudecken, Rätsel zu lösen, und das sehen wir in unserer Ästhetikforschung ja auch, das ist eben was, was die Leute total glücklich auch machen kann. Und dieses Aufdecken gehört ja auch irgendwie zur Demokratie dazu. Oder gerade wenn es jetzt mal in nicht demokratische Staaten gehen, das sind ja die Leute, die zwischen den Zeilen lesen. Das sind ja dann sogar die Leute, die diese Gesellschaft vielleicht irgendwann zum Positiven verändern können.
Gefährlich wäre es, wenn sich Verschwörungstheorien gegen Demokratie und Menschenwürde richten. Aber vom Grusel an der Verschwörung lebt auch das Kino.
Das ist halt Stoff für Filme natürlich, und drum ist Hollywood, ich will jetzt nicht sagen eine Verschwörungstheoriefabrik, aber natürlich eine, die in Filmen mit diesem Verschwörungsthema spielt. Nehmen Sie Game of Thrones, das war eine einzige Geschichte von politischen Intrigen, von Verschwörungen.
Kritisch werde es, wenn Szenarien einer korrupten Politik, wie sie zum Beispiel House of Cards entwirft, demokratiefeindliche Ressentiments befördern würden. Aber was Verschwörungstheorien betrifft, ist Hollywood derzeit im Vergleich zum Weißen Haus wahrscheinlich harmlos.
Nach den 15 Uhr Nachrichten geht es dann weiter mit Vollbild, dann mit Lars Eidinger, der mit uns über seine Rolle in dem beeindruckenden Holocaust-Drama Persisstunden sprechen wird. Bis dahin aber noch Melancholisches von Alexandra Xavier mit Can't Help Myself.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski.
Thank you very much to TIFF and thank you so much for continuing with your festival in spite of all these challenges. Thank you.
Das war die Oscar-Gewinnerin Kate Winslet. Sie bedankt sich beim Internationalen Filmfestival von Toronto digital via Videomessage für den TIFF Tribute Award als beste Schauspielerin der Kinosaison. Das Filmfest von Toronto in seiner diesjährigen ungewöhnlichen hybriden Form ist gleich unser Thema nach Ned James mit The Message. Seit Jahren erfahren Sie bei uns in den ersten beiden Septemberwochen, welche Filme die Branche und uns Kinogänger natürlich bis in den nächsten März hinein beschäftigen werden. Bei den Filmfestivals in Venedig und Toronto beginnt dann nämlich der Kinowinter, der traditionell mit den stärksten Titeln auch das Oscar-Rennen eröffnet. Das ist dieses Jahr alles natürlich etwas anders. Gerade die Filmfestivals haben es schwer. Sie gehen auch unterschiedliche Wege in dem Versuch, auch in Zeiten von Corona irgendwie stattzufinden. Venedig hat eine physische Ausgabe mit Gästen vor Ort gemacht, eine Art Simulation von Normalität. Ja, und Toronto, die andere wichtige Veranstaltung, hat sich für ein Hybrid-Festival entschieden, also mit kanadischem Publikum vor Ort und Online-Screenings und Meetings für alle internationalen Gäste, also Presse und Filmschaffenden. Wie gut das aufgegangen ist und was das Programm zu bieten hatte, darüber spreche ich mit meiner Vollbild-Kollegin Susanne Burg. Ja, Susanne, ich habe meine Festivalerfahrung in Venedig noch gar nicht so richtig verdaut und reflektiert, aber es war schon irgendwie schön, 4- und 5-mal am Tag ins Kino zu gehen und so ein bisschen eine Simulation von Business as usual zu erfahren. Wie sieht denn deine Hybrid-Festival-Erfahrung aus? Also 9 Tage auf dem Balkon, ist das ein adäquater Ersatz zum Schlange stehen in Downtown Toronto?
Naja, klingt erstmal so, oder? Da kann man bequem auf dem Sofa sitzen. Aber es war ja schon ganz am Anfang so ein bisschen mein Eindruck, dass es schwierig ist mit der Festivalstimmung, also dass die aufkommt. Und das hat sich bestätigt, auch wie sehr es zu einem Festival dazugehört, sich auszutauschen über Filme, eine Stimmung aufzusaugen, Publikumsreaktionen mitzubekommen. Denn Toronto ist ja eigentlich ein Publikumsfestival. Gleichzeitig ist es aber natürlich gut, dass die Filme in dieser größtenteils Online-Version des Festivals ein Forum bekommen haben. Sie wurden ja auch gefeiert und wahrgenommen. Martin Scorsese zum Beispiel hat in einer Online-Begrüßung für eine Gala-Veranstaltung gesagt:
Many of us still feel far, very far away from our friends and our loved ones and rituals like this festival.
Viele von uns fühlen sich noch immer weit weg von unseren Freunden und Lieben, sagt Scorsese, und von Ritualen wie Festivals. Rituale sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Ich finde es bewegend, dass Filmfestivals wieder stattfinden und dass die Festivalmacher improvisieren und es irgendwie möglich machen. Denn es ist schade, dass Kino in unserer Kultur derzeit so marginalisiert und als Luxus angesehen wird. Das sagt Scorsese, und man muss es natürlich auch im US-amerikanischen Kontext verstehen, wo das ja mehr zutrifft als hierzulande. Es gibt keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Das Telluride Festival, das sonst kurz vor Toronto stattfindet, gibt es in diesem Jahr nicht. Insofern ist das Toronto Festival für den nordamerikanischen Kontext als Plattform bedeutend, auch wenn es ja nur in abgespeckter Form stattfand. Die Zahl der Akkreditierten waren stark verringert und es wurden nur 50 statt 300 Filme gezeigt.
Ja, und die wurden ja online gezeigt. Und dass online vieles einfacher geht, das haben auch andere Festivals zumindest versucht zu beweisen. Wie war das denn jetzt eigentlich? Also man könnte ja meinen, die Kinosäle, die haben nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Online können viel mehr Menschen das sehen, je nachdem, wer irgendwie einen Zugang hat. Also welche Herausforderungen gab es denn für das TIFF durch diese Online-Version?
Ja, durchaus einige. Denn wenn Festivals zu kuratierten Streaming-Plattformen werden, so kann man ja Online-Festivals auch bezeichnen, dann sind sie halt doch eben auch eine Konkurrenz für Plattformen. Und da Online-Auswertung auch immer wichtiger wird nach den Festivals, sind viele Filmfirmen vorsichtig, was die Beteiligung an Online-Festivals geht. Und für die Filmindustrie geht es ja gerade bei Publikumsfestivals auch darum zu gucken, wie Filme ankommen, ob man es schafft, hier einen Hype auszulösen. Das ist schwierig online. Und so haben viele größere US-amerikanische Studios ihre Filme nicht nach Toronto geschickt in diesem Jahr. Viele warten ja eh aufs nächste Jahr und hoffen, dass da alles besser wird. Gleichzeitig gab es auf Käuferseite, besonders bei Streaming-Diensten, großes Interesse an neuen Inhalten. Die haben in diesem Jahr viel gekauft. Und ja, dann noch, was Herausforderungen für Online-Festivals angeht, alle Online-Rechte müssen einzeln verhandelt werden. Bei einigen Filmen sind die Rechte dann nicht weltweit, sondern nur für bestimmte Gebiete verhandelt worden. Und immer wieder erschien dann bei mir, ja, nicht erhältlich in ihrem Land.
Toronto, das ist ja das Festival gerade für den nordamerikanischen Markt, wo sich die potenziellen Oscar-Kandidaten warm laufen, wo sie das erste Mal einem Publikum gezeigt werden, wo man auch testet, welcher Film wird von welchem Studio dann auch finanziell nochmal für einen Oscar in Position gebracht. Waren diese Filme denn A, dieses Jahr überhaupt beim Festival zu sehen, und B, konntest du sie denn sehen, die ja in Berlin war?
Also definitiv waren die weniger vertreten, und eigentlich konnte ich schon immer am Geoblocking sehen, welche Filme hochkarätig sind. Die waren nämlich für mich online nicht verfügbar hierzulande. Also, wenn wir von Oscar-Kandidaten reden, dann war das der Venedig-Gewinner, Nomadland, und das Biopic Ammonite von Frances Lee über eine Paläontologin, gespielt von Kate Winslet, und ihr erotisches Zusammentreffen mit einer verheirateten Frau. Mal schauen, es gibt ja trotz Corona in diesem Jahr auch einen Publikumspreis von Toronto, den wichtigsten beim Festival. Ja, mal schauen, ob einer der Filme das Rennen macht.
Aber wie ist das denn von den Filmen, die du ja jetzt sehen konntest? Welcher hat dich denn überzeugt?
Also ich muss sagen, der neue Film des dänischen Regisseurs und Dogma-Mitbegründers Thomas Vinterberg, den fand ich schon sehr interessant, faszinierend. Another Round hätte eigentlich in Cannes laufen sollen, ist nun in Toronto zu sehen gewesen, dann in San Sebastian und wird auch zum Filmfest nach Hamburg kommen. Ist so eine Art soziales Alkoholexperiment und eine Tragikomödie über männliche Midlife-Krisen. Erzählt anhand von vier Freunden, einer davon gespielt von Mads Mikkelsen, alle Lehrer an einem Gymnasium in Dänemark. Sie alle versuchen, ja, ihren festgefahrenen Leben etwas Schwung einzuhauchen, indem sie sich an einem pseudowissenschaftlichen Experiment beteiligen und einen konstanten Blutalkoholpegel von 0,05 Promille versuchen zu halten. Das geht anfangs gut. Die Kamera scheint mit der neu gewordenen Freiheit der Männer zu explodieren und zu schwirren und geht dann, wie man natürlich schon bald ahnt, nicht mehr so gut. Der Film spielt mit der Farce, hat aber eine große Empathie für seine Figuren, ist bei ihnen mit ihren Nöten und ihrem Freiheitsdrang. Und es ist wirklich so eine ernüchternde Komödie über die Gefahren der Midlife-Krise.
Soweit unsere ersten Eindrücke von der Online- oder hybriden Online-Version des diesjährigen Filmfestivals in Toronto. Gleich sprechen wir noch weiter nach dem Geschwisterduo aus Newport, Australia, Agnes und Julia Stone mit Grizzly Bear. Das Filmfestival in Toronto geht zu Ende und wir ziehen Bilanz dieser hybriden Ausgabe. Toronto setzt sich ja sehr stark für Diversität ein. Knapp 50% der Regisseurinnen waren in diesem Jahr Frauen. Es gab zahlreiche Filme, die Native Americans, also den indigenen Bevölkerungsgruppen der Vereinigten Staaten, eine Plattform geboten haben. Und es gab auch Filme von afroamerikanischen Filmemachern, unter anderem Filme mit Idris Elba und das Regiedebüt von Schauspieler David Oyelowo, der The Waterman gedreht hat, produziert von Oprah Winfrey. Susanne, bleiben wir doch bei The Waterman. Wie sehr hat der dich denn überzeugt?
Ja, leider nur so halb. Ich habe mich gefreut. The Waterman ist ein Fantasy-Film um einen Jungen, der sich auf die Suche nach dem Waterman begibt, einer mythischen Figur, die im Wald leben und die Kraft haben soll, Tote zum Leben zurückzubringen. Er will ihn finden, weil seine Mutter, gespielt von Rosario Dawson, todkrank ist. David Oyelowo hat in einem Online-Interview gesagt, der Film sei teilweise inspiriert von den Filmen, mit denen er aufgewachsen ist. Filme wie E.T. und andere von dem großartigen Steven Spielberg.
The film is partly inspired by those films I grew up loving, like E.T. and a lot of them.
Aber es war dann so, sagt er weiter, dass ich mich selbst nicht in den Film sah, auch wenn ich mich mit den Figuren identifiziert habe. Das Tolle war also, einen Film zu drehen, in dem die Familie so aussieht wie meine, der Sohn so aussieht wie ich als Junge und wie jetzt meine drei Söhne. Das sagt David Oyelowo. Die US-amerikanische Presse feiert den Film als familienfreundlichen Abenteuerfilm. Und es ist interessant, wie der Regisseur versucht, ja, so einen Fantasy-Film in der realen Welt anzudocken. Meines Erachtens gelingt ihm aber dieser Spagat nicht wirklich. Wenn er plötzlich Gruselmomente im Wald inszeniert, scheinen die eben genau das inszeniert. Die Kinder sind noch zu sehr in der realen Welt verhaftet, als dass die Fantasy-Welt wirklich glaubwürdig erscheint.
Dann versuchen wir es mit dem anderen großen Star, mit Idris Elba, den hatte ich ja schon erwähnt. Concrete Cowboy heißt der auch von ihm mitproduzierte Film. Was steckt dahinter?
Ja, auch bei ihm sieht man den Willen, afroamerikanische Perspektiven zur Geschichte und Filmgeschichte hinzuzufügen. Bei Concrete Cowboy geht es um einen Reitclub in Philadelphia, den es wirklich gibt, den Fletcher Street Urban Riding Club. Er liegt in einem schwierigen Viertel von Philadelphia und soll Kinder und Jugendliche unter anderem auch von der Straße und von den Drogen wegholen. Hier wird also urbane Cowboy-Kultur gepflegt und das ist hochspannend. Die Cowboys sitzen mit Cowboyhüten ums Lagerfeuer, einer von ihnen eben Idris Elba, Drumherum sind Häuser, mittendrin ein Stall. Und es geht darum, dass nun der Teenager-Sohn von der Figur von Idris Elba hin und her gerissen ist zwischen dem Gangster-Lebensstil und der Faszination Cowboy. Der Film beschreibt die schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und Idris Elba hat eine großartige Leinwandpräsenz. Aber diese Vater-Sohn-Geschichte wirkt ein bisschen wie ein Vorwand dafür, von einer urbanen Kultur zu erzählen, die unser durch die Popkultur geprägtes Bild von Cowboys ziemlich unterwandert, kann man sagen. Diese fiktive Geschichte von Drehbuchautor und Regisseur Ricky Straub holpert, und alles in allem hätte ich eigentlich gerne einen Dokumentarfilm von ihm gesehen. Wie ich überhaupt die Dokumentarfilme sehr spannend fand in diesem Jahr in Toronto, die ganz bewusst darum bemüht waren, afroamerikanische Perspektiven und Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel ein Film über Martin Luther King Jr. und wie stark er vom FBI überwacht wurde.
Ja, dann sprechen wir doch jetzt noch in unserem zweiten Teil über die Dokumentarfilme in Toronto. Heiß erwartet und auch schon sehr stark besprochen ist ein Dokumentarfilm aus dem Corona-Lockdown in Wuhan. 76 Days heißt er. Hat er denn die Erwartungen erfüllt?
Ja, ich finde es erstmal interessant, dass Dokumentarfilme in diesem Jahr so hoch gehandelt wurden. Für sie war es wirklich ein gutes Jahr online. Es gab viele spannende. 76 Days gehört für mich definitiv dazu. Vermittelt ein Blick auf die Corona-Front am Anfang der Pandemie, und zwar eben in einem Krankenhaus in Wuhan. Und wenn die Bilder nicht leider so real wären, würden sie gut zu einem Horror-Apokalypse-Film passen. Wir sehen Ärzte und Pfleger in kompletter Schutzkleidung wie Astronauten von einem fremden Planeten mit Anzügen, mehrfachen Gesichtsmasken, so sehr nicht erkennbar, dass ihre Namen jeden Tag auf den Rücken ihrer Anzüge geschrieben werden. Und sie versuchen eben zur Hochphase der Corona-Pandemie in Wuhan dem Strom an Menschen gerecht zu werden, schaffen das, wie man sich vorstellen kann, nur bedingt. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Was wir nicht mitbekommen, ist ein Blick ins Wuhan im Lockdown, denn der Film verlässt nur selten das Krankenhaus. Es gibt keine Zahlen über Tote, keine Blicke in die Märkte, von denen man annimmt, dass dort das Virus entstand, keinen Blick auf die Politik. All das gibt es nicht, und es kann natürlich auch damit zu tun haben, genau damit, mit der chinesischen Politik und den Einschränkungen.
Wir in Vollbild sind ja so eine Art inoffizieller Werner Herzog Fanclub und beobachten das Schaffen des deutschen Regisseurs sehr gerne. Und traditionell stellt er seinen neuen Film immer in Toronto vor, so auch dieses Jahr. Fireball, Visitors from Darker Worlds, so der Titel. Und es geht um Meteoriten. Susanne, Werner Herzog, auf einem Meteoriten, ist es soweit?
Ja. Also sagen wir mal, die Meteoriten, die auf der Erde gelandet sind. Ja. Und es ist wahnsinnig, wie sehr das Feuer von Werner Herzog immer noch da ist in seinem Alter, 78-jährig. Ein Alter, in dem er auch noch gerne mal offensichtlich intensiver über die Ewigkeit nachdenkt und den großen Kosmos. Also zusammen mit dem Cambridge-Professor Clive Oppenheimer, mit dem er auch schon Vulkane untersucht hat, für In den Tiefen des Infernos, reist er um die Erde und sucht Meteoriten auf, die in Urzeiten und in näherer Geschichte auf die Erde gefallen sind. Und die beiden interviewen Spezialisten, die dann von apokalyptischen Szenarien erzählen und den Geheimnissen des Kosmos. Herzog hat ja auch ein wahnsinnig gutes Gespür für interessante Charaktere. Die sprühen so sehr, dass man von ihrer Faszination für Meteoriten sofort ergriffen wird und mit auf die Reise geht und eigentlich diese Verbindung zwischen Wissenschaft, Geschichte und Mythologie in Bezug auf Meteoriten sofort noch weiter erforschen will. Also ein krasser Gegenentwurf in dieser Reise in die Weiten des Kosmos zu allen Lockdown-Szenarien, mit denen wir sonst in diesem Jahr sehr real konfrontiert sind.
Nur eine Frage der Zeit, bis Werner wirklich ins All geschossen wird, meine Meinung zumindest. Susanne Burg mit ihren Eindrücken vom Internationalen Filmfestival von Toronto, das dieses Jahr in einer hybriden Ausgabe, also auch online, stattfand. Vielen Dank.
Gerne.
Nächste Woche kommt Persestunden zu uns in die Kinos. Der Spielfilm von Vlad Perlman adaptiert eine Kurzgeschichte des Drehbuchautors Wolfgang Kohlhase und erzählt von einem seltsamen Überlebenskampf in einem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Der Jude Gilles entkommt der Hinrichtung nur mit einer Lüge. Er erzählt dem SS-Offizier Klaus Koch, dass er ihm Persisch beibringen kann, denn Koch träumt davon, nach dem Krieg ein Restaurant in Teheran zu eröffnen. Das Problem, Gilles kann gar kein Persisch und denkt sich eine völlig neue Sprache aus. Vokabelunterricht mit dem SS-Offizier wird für Gilles so zur tödlichen Gratwanderung.
Ich, il,
il,
il. Du,
au,
au, il, au. Bruder, Schil,
chil,
chil,
chil.
Lass uns die Liste durchgehen, ich muss wissen, wie die Orte ausgesprochen werden.
Der Klaus Koch wird gespielt von Lars Eidinger und den konnten Susanne Burg und ich zur Weltpremiere des Films auf der Berlinale interviewen und wollten von ihm wissen, was ihn denn an diesem Projekt gereizt hat.
Also es ist wirklich, vielleicht unabhängig von der Thematik, schon eins der besten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Und im unmittelbaren Zusammenhang mit der Thematik auch eins, wo ich das Gefühl habe, so kann man sich dem Thema stellen. Es gibt wirklich viele Situationen, wo ich Drehbücher lese, die sich an dieser Zeit abarbeiten. Ich sage, ja, aber das entspricht nicht einer wirklich komplexen Auseinandersetzung, sondern es spekuliert auf vordergründige Sachen. Und man läuft natürlich da auch oft Gefahr, Geschichte zu verklären. Also weil jeder von uns fällt darauf rein, es ist der Trumpf der Illusion oder des Films, dass die Fiktion einem vormacht, so ist es gewesen. Das hat was, das ist Realität. Und dann waren immer so Filme, die mir was bedeutet haben, Viscontis Die Verdammten, wo ich das Gefühl habe, der transportiert es auf eine Familiengeschichte und läuft nicht Gefahr, das jetzt eins zu eins abzubilden. Und bei dem Film ist es so, dass ich diese Fabel, dass jemand sich eine Sprache ausdenkt, um zu überleben, und diese Sprache, er kann die ja nicht notieren und hilft sich damit, dass er diese Sprache setzt sich zusammen aus den Namen der Insassen aus dem Konzentrationslager. Also ich bin Klaus, er ist Gilles, ich heißt Il, du heißt Au. Und das ist natürlich irre, was es erzählt über Sprache, über Religion, darüber, dass das ist natürlich alles, was ist, was von den Menschen gemacht ist und erfunden ist und natürlich auch einer gewissen Willkür obliegt. Ja. Und dass man dann aber sagt, die müssen jetzt dafür sterben, dass sie diese Kultur repräsentieren, ist natürlich totaler Irrsinn und wird dann ad absurdum geführt.
Es ist auch Sprache als Erinnerung, als Kodierung von etwas, das vergessen werden kann. Diese Sprache ist ja eine fiktive Sprache. Sie haben uns ja gerade einen kleinen Einblick gegeben. Die mussten Sie auch lernen. Wie schwer ist es, eine Sprache zu lernen, auch als Schauspieler, die es nicht gibt?
Ja, ich hatte das Glück, dass der Nawel, der Hauptdarsteller, nicht nur im Film derjenige ist, der mir die Sprache beibringt, sondern sie mir auch so abseits der Dreharbeiten beim Proben und auch in der Vorbereitung beigebracht hat. Das heißt, er hat mir die ganze Sprache aufgesprochen als Audiodatei und das konnte ich mir dann anhören. Und Nawel ist ja extrem sprachbegabt. Also abgesehen davon, dass ich ihn wirklich für einen der größten Schauspieler unserer Zeit halte, ist er ja jemand, der aus Argentinien kommt und der mir das erste Mal in einem französischen Film 125 Beats per Minute begegnet ist und ich natürlich selbstverständlich davon ausgegangen bin, ich habe den im Original gesehen, den Film ist ein Franzose und dann hieß es, nee, der hat aber nur für den Film Französisch gelernt und er hat jetzt nur für den Film Deutsch gelernt und einen besseren Lehrer gibt es natürlich nicht. Das Schwierige ist tatsächlich, es gibt ja eine Szene, wo wir dann auch diese Sprache sprechen und das würde ich sagen, ist auch die zentrale Szene im Film, einfach weil es natürlich irre ist, dass dann ein Nationalsozialist in der Uniform ein Offizier, ein Nazi-Offizier mit einem Juden in seiner Häftlingskleidung in einem Raum sitzt und die sich auf einer erdachten Sprache unterhalten. Und für ihn ist die Sprache des Überlebens und für mich ist sie die Sprache der Liebe, weil ich möchte meinem Bruder wieder begegnen, der nach Teheran gegangen ist. Und wir begegnen uns sozusagen auf dem Niveau dieser Sprache. Und ich merke halt immer so als Schauspieler, Sprache ist für mich eigentlich alles. Ich hatte mal eine Begegnung mit James MacDonald, mit dem ich ein Shakespeare-Stück Troilus und Cressida gemacht habe. Da war ich noch sehr jung und der hat immer zu mir gesagt, Lars, just the words. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meint. Ich habe es dann Jahre später eigentlich in der Beschäftigung mit Hamlet erst verstanden, dass es alles über Sprache funktioniert und dass ich mich nicht emotional in was einkitschen muss, sondern dass ich mich eigentlich nur auf Sprache konzentrieren muss und die Sprache provoziert Emotionalität. Und das ist wiederum schwer, habe ich gemerkt, mit einer erfundenen Sprache, zu der ich überhaupt keinen Bezug habe. Wenn ich sage, ich liebe dich oder wenn ich sage, I love you oder je t'aime, dann macht es was mit mir. Wenn ich Il Orodon sage, dann ist es erstmal nur Phonetik. Und das fand ich schwer, mir da was zu bauen, dass diese Sprache dann emotional auch einen Impact hat.
Koch scheint ja in diesem ganzen Konzentrationslagergefüge auch unter den Offizieren so ein bisschen so einen Außenseiterstatus zu haben, weil er sich eben auf Schiel einlässt, weil er gerne auswandern möchte danach. Nichtsdestotrotz ist er ja ein SS-Offizier. Nun gibt es im Kino eine Menge an Nazi-Offizieren, die Schauspieler schon dargestellt haben. Es gibt ganze Abhandlungen über die Darstellung von Nazis im Film. Inwieweit stellt das für einen Schauspieler, also Sie, auch eine besondere Herausforderung dar? Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ehrlich gesagt empfinde ich es gar nicht als eine besondere Herausforderung. Also zumindest empfinde ich es nicht als eine Schwierigkeit, sondern im Gegenteil eher, ja, wie gesagt, als ein Privileg, mich überhaupt dem stellen zu dürfen und mich mit meiner Geschichte zu beschäftigen auf so einem Niveau. Und ich gehe dann einfach ganz stark von mir aus. Also da ist dann viel mehr mein Vater drin und ich bin da drin, als jetzt irgendwas Erdachtes oder Ausgedachtes oder Fremdes, wo ich sage, wer ist dieser Offizier? Ich weiß, wer das ist. Also im Grunde bin ich das. Ja? Und das sind wir alle. Und das ist ja auch die große Erkenntnis, dass das alles Menschen waren. Und nicht, ja, wie man es fast wünschen würde, Leute vom anderen Stern oder Monster. Und dem nachzuspüren, wie wäre ich denn in dieser Situation, wenn ich in diesem Wertesystem groß geworden wäre, das bringt mich natürlich weiter. So, und deswegen genieße ich das, wenn ich sagen kann, ich kann mich jetzt darauf konzentrieren und mit dem beschäftigen.
Lars Eidinger über den Spielfilm Persestunden, in dem er eine der beiden Hauptrollen spielt und der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und Lars Eidinger, der kommt nochmal Ende Oktober zu uns in die Sendung. Dann spreche ich mit ihm über den Spielfilm Schwesterlein. Die erste deutsche Künstlerin, die beim legendären Motown-Label ein ganzes Album aufgenommen hat, Joy Denalani war das, featuring C.S. Armstrong mit Be Here in the Morning, ganz neu bei uns im Deutschlandfunk Kultur und zu finden auch auf unserer Spotify-Liste. Manchen Filmen eilt vor ihrem Kinostart schon ein gewisser Kultstatus voraus. Ein Beispiel hierfür ist das Regiedebüt Futur 3 von Faras Shariat. Schon mehrere Preise hat die Geschichte um drei junge Menschen gewonnen, die auf der Suche nach einer Zukunft in Deutschland sind. Da ist zum Beispiel der First Feature Award, der queere Filmpreis Teddy auf der Berlinale und auf der gerade zu Ende gegangenen Filmkunstmesse in Leipzig wurde der Film als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet. Mit Anke Lewicke möchte ich jetzt klären, welchen Nerv Futur 3 trifft, dass er mit erstaunlich vielen Vorschusslorbeeren nächste Woche zu uns in die Kinos kommt. Anke.
Hallo Patrick.
Ja, hallo erstmal. Vielleicht sollten wir diese Geschichte und die Figuren, die da vorkommen, erstmal skizzieren, weil dieses Trio, das wir dort gezeigt bekommen, das ist ja ganz unterschiedlich in Deutschland verankert.
Ja, erstmal sollten wir mit dem Ort anfangen. Hast du schon mal einen Film gesehen, der in Hildesheim spielt?
Nein, ja, ne? Wirklich nicht.
Also tiefste deutsche Provinz. Und dann lernen wir Pavis kennen, der hat blondierte Haare, lebt seine Homosexualität offen aus. Er ist in Deutschland geboren, seine Eltern sind aus dem Iran, haben zu Beginn ziemlich viel gejobbt und haben jetzt so einen kleinen Supermarkt, ja, und Pavis hat irgendwas ausgefressen, höchstwahrscheinlich einen kleinen Ladendiebstahl, und deshalb ist er jetzt zu Sozialstunden verdonnert.
120 Sozialstunden, richtig?
Mhm.
So, gerade durchfindet ihr die Küche. Oben und unten sind Waschräume. Dienstags ist immer offenes Kochen und Donnerstag ist der Frauenkreis. Grundsätzlich kümmern wir uns hier nur um die Infrastruktur und bieten Beratungsgespräche an. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule. Die wurde uns vom Landkreis für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Aber macht euch doch mal selbst vertraut mit dem Ort.
Ja, und in diesem Projekt wohnen eigentlich viele junge Menschen aus aller Welt, die eben einen Asylantrag gestellt haben, die jetzt einfach warten müssen. Und Pavis lernt dort eben iranisches Geschwisterpaar kennen, mit denen er sich ja anfreundet, so mit Banafe, mit der Schwester verbindet ihm so die Lust auszugehen, zu tanzen, in den Tag hineinzuleben und dann ja am frühen Morgen noch in den Süßigkeitsladen rein und gegen den Kater so kreischend schrilles, bunte Süßigkeiten in sich hineinzustopfen. Ja, und mit Amon, das spürt man ganz schnell, die beiden jungen Männer empfinden was füreinander. Amon, der aber aus dem Iran kommt und auch gehänselt wird von den anderen Heimbewohnern, tut sich ja, muss eben erst noch überlegen, was da so mit ihm passiert. Und das Ganze spielt eigentlich während eines Sommers, also es ist ja immer so ein bisschen so eine Auszeit. Und über das Geschwisterpaar muss Pavis eigentlich nochmal so seine eigene Herkunft überdenken, aber damit nimmt natürlich auch seine Zukunft ganz andere Formen an.
Ich glaube, das Besondere an diesem Film ist neben diesen Figuren mit ihren ganzen Hintergründen, ist auch das Visuelle dieses Debütfilms, das man immer unterstreichen muss. Mich hat das so ein bisschen an den frühen Xavier Dolan erinnert, nicht wahr? Auch mit der Form, Lust zu spielen, ne?
Ja, auf alle Fälle. Das ist eigentlich ein schöner Vergleich, weil so die erotischen Schwingungen, die in dem Trio sind, das hat auch ein bisschen was von Jules und Jim. Also so eindeutig ist das alles nicht festgelegt, werden schon so umgesetzt in diesen Tanzszenen, in diesen, ja, einfach wie man dann morgens spaziert oder sonst was. Das hat sowas, ja, Wildes, so wie die sich auch wild fühlen. Aber dann kommen eben immer wieder auch so, ja, klug beobachtete Miniaturen rein. Also Banafee wird dann von einem anderen Iraner, der auch in Deutschland groß geworden ist, der aber kein Farsi spricht, eingeladen und der bestellt einfach für sie mit. Und dann flippt sie natürlich aus und ich kann doch für mich selbst bestellen. Und was ich eben auch ganz schön finde, es ist sehr autobiografisch vom Regisseur geprägt, dieser Film. Und es sind ja seine eigenen Eltern, die das mitspielen. Und über den Film hat er, glaube ich, seine Eltern auch noch mal anders kennengelernt, dass sie eben alles so versucht haben, damit er in Deutschland eine Heimat bekommt. Aber er kriegt mit, dass sie in Deutschland eigentlich nie eine Heimat gefunden haben. Also, dass sie so unter einem Dach doch aneinander vorbei lange Zeit gewohnt hat. Und diese Erfahrung, die trägt sozusagen den Film.
Es ist alles etwas anders. Auch die Entstehungsgeschichte dieses Films ist ein bisschen anders als die Entstehung eines durchschnittlichen Filmdebüts in Deutschland. Der Film ist einer dieser wenigen Filme, der ohne Filmförderung entstanden ist und auch an sich so eine Art Gemeinschaftsprojekt ist.
Ja, ja, es gab, die sind auch alle nicht auf der Hochschule gewesen. Ich glaube, der Regisseur hat sowas wie szenische Gestaltung an irgendeiner Fachhochschule gelernt. Und ja, kein Sender ist dabei. Das heißt eigentlich, dass natürlich auch eine größere Freiheit da war, weil ich glaube, wenn da Fernsehredakteure oder Redakteurinnen reingeredet hätten, wäre viel mehr Psychologisierung erwünscht gewesen, viel mehr so eine klassische Dramaturgie, auch gerade was die Liebesgeschichte betrifft. Und so haben die auch versucht, aber ich meine, der Film bietet ja so viele Lebensformen an in Deutschland und die sollten sich aber auch hinter der Kamera versammeln und die ganzen autoritären Strukturen, die auch häufig am Filmset herrschen, also da ist der Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann, das hat man alles versucht so ein bisschen aufzuheben, dadurch hat es natürlich auch länger gedauert, aber dadurch kommt natürlich von jedem auch ein bisschen mehr in diesen Film rein und das macht ihn, glaube ich, so, ja, darf ich mal sagen, pathetisch lebendig.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Spannende ist ja auch, dass dieser Film sich so einreiht in so eine Reihe ganz interessanter Coming-of-Age-Filme, die wir zurzeit im Kino gesehen haben. Zum Beispiel Nackte Tiere, der gerade diese Woche gestartet ist von Melanie Welde, wo die Heldinnen und Helden, also die jungen Leute, die sie porträtiert, auch nicht unbedingt an ihre Zukunft denken, während dieser Film Foto 3 mich zumindest an Xavier Dolan erinnert hat, hat mich wiederum Nackte Tiere an Larry Clark irgendwie erinnert, weil das ja eine ganz andere raue Jugend ist, die sie da schildert.
Ja, das sind alles Filme, da könnten wir jetzt auch noch Cocon rein.
Richtig,
über
von Leonie Krippendorf.
Mädchen, ja, in Kreuzberg rund um den Kotti, die einfach, das sind alles eher so Momentaufnahmen, Szenen. Also die versuchen wirklich so dieses Lebensgefühl einfach mal auf die Leinwand zu bringen und deshalb kommt man diesen Helden und Heldinnen einfach auch auf eine ganz andere Weise näher. Also man teilt so ein Stück einfach deren Leben, man kommt da rein. Und was ich enorm finde, ist, bei all diesen drei Filmen geht es kaum um die Elterngeneration. Es geht jetzt auch nicht darum, oh, wie gestalte ich meine Zukunft? Mache ich eine Familie? Gehe ich studieren oder sonst was? Sondern es wird sich erstmal noch so zurückgelehnt, würde ich fast sagen, und geguckt, was kann ich alles? Ich probiere mich jetzt erstmal aus und lasse mir aber alle Optionen offen. Also ich bin mal gespannt. Ich würde alle Charaktere aus diesen drei Filmen gerne in 2 Jahren nochmal auf der Leinwand sehen und gucken, was aus denen geworden ist. Also ob sie sich diese Offenheit bewahrt haben und ja, ihr Leben so jenseits aller vorgegebenen Muster auch wirklich ja angegangen sind. Das würde mich interessieren.
Vielleicht geht dieser Wunsch ja in Erfüllung. Bis dahin haben wir nächsten Donnerstag den Kinostart von Foto 3. Anke Lewige sprach mit mir über diesen Film und über die vielen aufregenden Coming-of-Age-Filme aus Deutschland. Kaum ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts wurde häufiger verfilmt wie der britische Romancier Charles Dickens. Nächste Woche kommt eine ganz schöne und eigenwillige Verfilmung seines Romans David Copperfield in unsere Kinos. Hartwig Tegler nimmt das zum Anlass für seine Top-5-Kolumne, die Filmgeschichte nach außergewöhnlichen Dickens-Verfilmungen zu durchforsten.
Lust auf einen Film? One of the greatest stories in all literature. One of the screen's finest achievements. The Charles Dickens classic. Brought to the screen by a mighty cast of superb artists.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. David Copperfield. Von George Cukor, 1935.
Klassisches Schwarz-Weiß-Hollywood-Kino und, nach drei Stummfilmen, die erste Tonverfilmung der Geschichte des leidgeprüften David Copperfield, der erst nach diversen Niederlagen zu seinem Lebensglück findet. George Cukors David Copperfield war bei Kritik wie Publikum ein riesiger Erfolg, was natürlich auch der erlesenen Gilde der Stars der 1930er Jahre geschuldet war. Lionel Barrymore, W.C. Fields oder Basil Rathbone. Letzterer als hinterhältiger Stiefvater, der David, er sei ein Rebell,
you have a rebellious disposition,
zum Arbeiten als Flaschenreiniger nach London schickt.
You're going to London to work, to work, to work.
Dieser ersten Literaturverfilmung von Hollywood-Tycoon David O. Selznick, der die Bedeutung dieses Genres für den Erfolg im Kino genau verstand, folgten viele, beispielsweise 4 Jahre später, vom Winde verweht.
Platz 4. Flucht aus Paris von Jack Conway, 1935.
Das Kino liebte immer Charles Dickens Verfilmung. Im gleichen Jahr wie David Copperfield produzierte David O. Selznick Flucht aus Paris, basierend auf dem Roman Eine Geschichte aus zwei Städten. Gemeint sind Paris und London. Die Liebesgeschichte auf dem Hintergrund der Wirren der Französischen Revolution beeindruckt immer noch mit ihrer Wucht. Was natürlich auch mit diesen riesigen Massenszenen in Paris der Revolutionszeit zu tun hat, die mit einem Heer von Komparsen analog, ganz und gar analog und heute unbezahlbar, gedreht wurden. 22. Und auch der Stellvertretertod der Hauptfigur unter der Guillotine verströmt heute noch eine große Traurigkeit. Goodbye. Was mal wieder zu beweisen war. Klassiker, nie erledigt.
Platz 3. Große Erwartungen von Alfonso Cuarón. 1998.
Die Geschichte des weisen jungen Pip, der sich schon als Junge in Estella verliebt. Sie wurde zu einem eiskalten Wesen erzogen, der Pip verfallen ist, als er eine Karriere als Künstler in New York beginnt. Alfonso Cuarón überträgt den 1860-61 erschienenen Dickens-Roman mit Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow ins Heute. Eine Adaption, die allerdings das Dunkelrealistische vermissen lässt, das Dickens Stoffe auszeichnet. Das Ende dieser Adaption hat zu sehr den Weg zum Hollywood-Liebeskitsch genommen.
Sie kannte mich und ich kannte sie. Das war schon immer so. Vom ersten Augenblick an.
Platz 2. Nicholas Nickleby von Douglas McGrath, 2002.
Den Nicklebys ist kein Glück beschieden. Der Tod des Vaters, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, treibt die Familie in die Arme des betuchten Onkel Ralph.
Ich werde euch eure Hilfe niemals vergessen, Onkel.
Das werde ich auch nicht.
Nicholas, Charlie Hunnam, lernt Smike, Jamie Bell, kennen, der körperlich behindert ist.
Du zitterst ja, du armer Kerl. Ich bin genauso allein. Aber wir müssen immer hoffen.
Die Hoffnung wird sich in dieser Dickens-Verfilmung als die Kraft herausstellen, die die Unbillen des Schicksals überwinden hilft. Spannend auf dem dornenreichen Weg hin zu den beiden Hochzeiten dieser beiden Paare am Ende ist die Begegnung mit dem kaltherzigen Onkel, der von Christopher Plummer als komplexer Bösewicht gegeben wird. Charles Dickens wusste schon lange vor seinen Nachgeborenen, den Filmerzählern, dass eine Geschichte aus dramaturgischen Gründen zum Hoffnungsträger immer den Kontrapunkt braucht. Onkel Ralph in Nicholas Nickleby ist deswegen so eine wichtige Figur, ebenso wie der Bandenführer Fagin in der Erzählung über den Waisenjungen.
Platz 1. Oliver Twist von Roman Polanski, 2005.
Bitte, Sir, ich möchte noch mehr.
Oliver Twist will noch mehr.
Noch mehr?
Mit dem Jungen wird es böse enden.
Die Erfahrung des Ausgegrenztseins von Roman Polanski als Junge im Krakauer Ghetto, die Lebensbedrohung, die Gefahr der Vernichtung, sie scheinen sich förmlich einzulagern in Polanskis Version des Lebens von Oliver Twist, des Waisenjungen, der in die Hände des Londoner Bandenführers Fagin, gespielt von Ben Kingsley, gerät. Der erste Roman von Charles Dickens. Die Geschichte über Kinderarbeit, Verbrechen und systemische Armut in den Zeiten der Frühindustrialisierung, dieser Stoff in den Händen von Roman Polanski, man könnte im Nachhinein das Gefühl haben, dass das etwas werden musste. Oliver Twist diente seit 1909 mehr als 25 Mal für Kino und TV als Vorlage. Roman Polanskis Verfilmung ist eine große Charles Dickens-Adaption.
Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Nach uns erwarten Sie dann die Kollegen der Echtzeit. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.
Mit Christian Riedel. In den USA gibt es Streit um die Neubesetzung der Richterstelle am